previous session, we worked through the first half of Romans chapter 5, which was stage 6 of our pilgrimage.
In unserer vorigen Lehreinheit arbeiteten wir uns durch die erste Hälfte von Römer 5. Das war die sechste Phase unserer Pilgerreise unter der Überschrift Fünf Erfahrungen, die die Rechtfertigung durch Glauben nach sich zieht. Wiederholen wir sie kurz. Erstens Frieden mit Gott. Zweitens Zugang zur Gnade, die uns aufrechterhält. Drittens sich rühmen in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Viertens sich der Trübsal rühmen, aufgrund dessen, was die Trübsal in uns bewirkt. Wer von euch kann dazu Amen sagen? Fünftens, der Höhepunkt, sich des Herrn selbst rühmen. Nun befassen wir uns mit der zweiten Hälfte von Römer 5, der siebten Phase unserer Pilgerreise, die ich als Vergleich zwischen Adam und Jesus bezeichnen möchte. Ich muss euch gleich zu Anfang sagen, dass Paulus hier so talmudisch ist wie nirgendwo sonst im ganzen Römerbrief. Es ist nicht wieder ein Talmud, aber schon sehr nahe dran. Diese Verse enthalten mit die intensivste und komprimierteste Argumentation, die man in der ganzen Bibel findet. Ich muss zugeben, dass es alles andere als einfach ist. Aber wir müssen stark und mutig sein, dieses Neuland betreten und es einnehmen. Wir beginnen mit Römer 5, Vers 12. Einem Vers, der auch wieder mit einem charakteristischen Deshalb oder Darum beginnt. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz gibt. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild oder ein Muster oder eine Vorwegnahme des zukünftigen, also Jesus, ist. Als erstes wollen wir festhalten, dass Paulus hier zwei Zeitphasen aufzeigt, die aufeinander folgten. Die erste reicht von Adam bis Mose, als die Menschheit kein von Gott gegebenes Gesetz hatte. Gott hatte Adam lediglich ein Gebot gegeben, eigentlich ein Verbot, aber er hatte ihm kein Gesetz gegeben. Von Adams Übertretung bis Mose gab es kein von Gott verordnetes Gesetz. Die Zeitphase von Adam bis Mose ist also die Phase, in der es kein von Gott verordnetes Gesetz gab. Die Zeitphase ab Mose ist die Phase des mosaischen Gesetzes. Als nächstes kommen wir zu der Zeit, in der Jesus kam. Es heißt in Johannes 1,17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, und das ist auch sehr wichtig, das ganze Gesetz, das Gesetz in seiner Gesamtheit, das komplette System, wurde auf einmal durch einen einzigen Menschen, und zwar Mose, gegeben. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn man sich mit dem Gesetz beschäftigt, darf man nie vergessen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte nur einem sehr kleinen Prozentsatz der Menschheit gegeben wurde, vielleicht 3 Millionen Menschen, und dass es darüber hinaus rein geografisch betrachtet eigentlich nur an einem Ort der Welt vollständig erfüllt werden konnte, nämlich im Land Israel. Denn das Gesetz forderte viele Dinge, die man nur in Israel tun konnte. Ich wage zu behaupten, auch wenn ihr das vielleicht anzweifelt, dass das Gesetz nie den Nichtjuden gegeben wurde. Wir beschäftigen uns hier also mit einer speziellen Zeitphase der Geschichte und einem ganz speziellen Teil der Menschheit, der jedoch der wichtigste Teil der Menschheit ist, weil der ganze Heilsplan von dieser kleinen Nation namens Israel abhing. Paulus sagt nun, Jesus habe ein Prinzip verwirklicht, das mit Adam begann. Adam bekam ein Gebot, und in einem Garten, der alles hatte, was sich sein Herz wünschen konnte, verstieß er gegen dieses Gebot. Jesus bekam vom Vater das Gebot, sein Leben für die Welt hinzugeben, und in einem Garten, Gethsemane, akzeptierte er dieses Gebot und gehorchte ihm. das ist eine enge Parallele zwischen Adam und Jesus. Um diese Parallele noch besser zu verstehen, sollten wir kurz 1. Korinther 15, 45 und 47 aufschlagen. In diesem Kapitel geht es um die Auferstehung, auf die wir jedoch hier nicht näher eingehen wollen. Es heißt, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebendig machenden Geist. Hier haben wir zwei Gegensätze, den Gegensatz zwischen dem ersten und dem letzten Adam und den Gegensatz zwischen einer lebendigen Seele und einem lebendig machenden Geist. Vers 47: Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie ich es verstehe, gibt Paulus Jesus hier zwei verschiedene Titel. Er nennt ihn zunächst den letzten Adam und schließlich den zweiten Menschen. Ich habe schon oft gehört, wie Jesus als zweiter Adam bezeichnet wurde, glaube jedoch nicht, dass Paulus das hier meint. Er sagt, Jesus ist zunächst der letzte Adam und dann der zweite Mensch. Als Jesus am Kreuz starb, starb er als letzter Adam. In ihm wurde das ganze böse Erbe der gesamten Nachkommenschaft Adams getilgt und mit ihm begraben. Darin eingeschlossen war sogar das Böse der zukünftigen Generationen, denn es heißt in Hebräer 9,14, Jesus hätte sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht. Durch den ewigen, heiligen Geist, der über die Begrenzung der Zeit hinausgeht, barg er in sich das gesamte böse Erbe, das über alle Nachkommen Adams gekommen war, also auch über dich und mich. Und er tilgte es, er beendete es. Es starb, als er starb. Es wurde begraben, als er begraben wurde. Es wurde endgültig ein für allemal weggetan. Als er dann von den Toten auferstand, war er der zweite Mensch, das Haupt einer völlig neuen Rasse, der, wie man sagen könnte, Immanuel-Rasse, der Gott-Mensch-Rasse. Petrus sagt in seinem ersten Brief, wir seien von Neuem gezeugt worden in eine lebendige Hoffnung hinein durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er wurde aus den Toten neu gezeugt, und durch den Glauben an ihn werden auch wir aus den Toten neu gezeugt. Wir steigen aus der Tiefe der Sünde und des Fluchs Adams empor, um Angehörige einer neuen Rasse zu werden, deren Haupt Jesus ist. Das finden wir in Kolosser 1. In Kolosser 1,15 folgende sagt Paulus fünf Dinge über das ewige Wesen Jesu. In Vers 18 sagt er zwei Dinge über sein Erlösungswerk. Kolosser 1,18: Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Jesus ist also das Haupt des Leibes, der die Gemeinde ist, sein Leib. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erste, der in der Auferstehung zu einem völlig neuen Art von Leben aufersteht. Bevor Jesus mit seinem Auferstehungsleben von den Toten auferstand, hatte es diese Art Leben noch nie und nirgendwo im Universum gegeben. Und er stand als das Haupt des Leibes von den Toten auf. Das ist ein sehr schönes Bild, denn bei einer natürlichen Geburt kommt in aller Regel als erstes der Kopf zum Vorschein. Und wenn der Kopf zum Vorschein kommt, wissen wir, dass als nächstes der Körper kommt. Und bei dieser Geburt kam als erstes Jesus das Haupt zum Vorschein, und seine Auferstehung ist die Garantie für unsere Auferstehung. Er ist also zunächst einmal der letzte Adam. Er musste das sein. Er musste dieses ganze böse Erbe besiegeln. Dann musste er von den Toten auferstehen als der zweite Mensch, als das Haupt einer völlig neuen Rasse, die es noch nie zuvor gegeben hatte. Das ist der Kern des Vergleichs zwischen Adam und Jesus. Nun kommen wir zu den Details. Und hier müsst ihr nun eure Gedanken fest zusammenhalten und euch anschnallen. Obwohl ich solche Gedankengänge gewohnt bin, finde auch ich das hier nicht einfach. Wenn ihr am Anfang Probleme habt, dann lasst euch nicht entmutigen, geht die Verse einfach immer und immer wieder durch. Paulus hält also diesen Vergleich zwischen Adam und Jesus fest. Dieser Vergleich hat zwei Aspekte. Es gibt einige Punkte, in denen Jesus wie Adam war, es gibt aber auch Punkte, in denen Jesus nicht wie Adam war. Paulus nennt zuerst die Unterschiede zwischen Jesus und Adam und anschließend die Ähnlichkeiten zwischen Jesus und Adam. Ich drehe jedoch die Reihenfolge um, weil ich glaube, dass es für unseren einfachen Verstand leichter ist, zunächst die Ähnlichkeiten zu betrachten und dann erst die Unterschiede. Schaut in eure Studienhilfe. Wir haben hier zunächst die Überschrift Ähnlichkeiten zwischen Adam und Jesus. Wir lesen dazu zwei Verse, Römer 5, 18 bis 19. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Zitat: Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so kam es durch eine Tat der Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Der Vergleich sieht so aus: Adam brachte durch eine Tat des Ungehorsams Verdammnis über die ganze Rasse, die von ihm abstammt. Er bekam das Gebot, gehorchte ihm nicht, es kam zur Sünde, auf die Sünde folgte der Tod, und Sünde und Tod gingen auf alle Nachkommen Adams über, dich und mich eingeschlossen. Doch Jesus errang durch eine Tat der Gerechtigkeit die Möglichkeit zur Rechtfertigung des Lebens für alle Menschen. Diese eine Tat der Gerechtigkeit war die Opferung seiner selbst am Kreuz. Dieser Begriff Tat oder Akt der Gerechtigkeit ist wichtig, da wir ihm später nochmal begegnen werden, beispielsweise in Römer 8,4, wo es heißt, damit die gerechten Anforderungen des Gesetzes in uns erfüllt werden können. Ich möchte Römer 8 nicht vorgreifen, sondern nur diesen Begriff festhalten. Und er taucht auch in Offenbarung 19,8 auf, wo es heißt, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das Wort bezeichnet somit eine gerechte Tat, die eine Anforderung Gottes erfüllt. Durch sein Opfer am Kreuz, durch diese eine gerechte Tat, erfüllte Jesus die Anforderung Gottes und machte das möglich, was Paulus hier als Rechtfertigung des Lebens bezeichnet. Wir sind dem Wort Rechtfertigung bereits begegnet, es macht uns also keine Angst mehr. Einige von uns hielten es für einen langweiligen theologischen Begriff, doch nun haben wir festgestellt, dass es eines der aufregendsten Worte der Bibel ist. Gerechtfertigt sein heißt, freigesprochen zu sein, für nicht schuldig befunden zu werden, für gerecht erachtet zu werden, gerecht gemacht zu werden, so als hätte man nie gesündigt. Jesus machte das durch sein Opfer möglich, und weil er es möglich machte, dass wir für gerecht erachtet werden, machte er es auch möglich, dass wir Leben empfangen. Es ist wichtig zu erkennen, dass im Römerbrief kein einziges Mal gesagt wird, Gott schenke dem Ungerechten Leben oder Segen. Die erste Anforderung in Bezug auf das Heil ist die Notwendigkeit, gerecht gemacht zu werden. Danach kann Gott seine Segnungen über uns ausgießen. Doch ein gerechter Gott wird seine Segnungen niemals über einen Ungerechten ausgießen. Der erste Punkt ist somit Gerechtigkeit, und deshalb ist Gerechtigkeit das zentrale Thema des Römerbriefs. Das ist also der erste Vergleichspunkt zwischen Jesus und Adam. Adam brachte durch eine Tat des Ungehorsams Verdammnis. Jesus eröffnete durch eine Tat des Gehorsams die Möglichkeit zur Rechtfertigung. Verdammnis und Rechtfertigung sind zwei direkte Gegenpole. Dann Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen gerecht gemacht. Das ist der nächste Vergleichspunkt. Durch die eine Tat des Ungehorsams von Adam wurden viele, also alle seine Nachkommen, zu Sündern. Doch durch die eine Tat des Gehorsams von Jesus werden alle, die an ihn glauben, gerecht gemacht. Dieser Vergleich ist wichtig, weil die Menschen, die infolge der Sünde Adams zu Sündern wurden, also auch du und ich, nicht nur das äußerliche Etikett Sünder bekamen, sondern von ihrem Wesen und von ihrem Verhalten her Sünder waren. Wenn wir nun durch den Glauben an Jesus gerecht gemacht werden, ist es analog dazu eben nicht so, dass Gott einfach nur das Etikett Sünder wegnehmen und uns das Etikett gerecht aufkleben würde. Nein, vielmehr werden wir von unserem Wesen her, von unserem Verhalten her gerecht gemacht. So definitiv uns Adams Ungehorsam zu Sündern machte, so definitiv kann uns Jesu Gehorsam gerecht machen. Nicht nur in der Theorie, nicht nur in der Theologie, sondern in unserem Lebensstil, in unserem ureigensten Wesen. Soweit die beiden Ähnlichkeiten zwischen Adam und Jesus. Haltet eure Gedanken weiterhin gut beisammen, denn nun kommen wir zu den drei Unterschieden zwischen Adam und Jesus. Wir gehen nun in Kapitel 5 wieder weiter nach vorne. Ich hoffe, das klappt so. Mir erschien es einfacher, zunächst die Ähnlichkeiten festzuhalten und dann erst die Unterschiede aufzuzeigen. Vers 15 bis 17. Jeder von ihnen, von diesen Versen enthält einen Unterschied. Vers 15. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der kostenlosen Gabe der Gerechtigkeit. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus für die vielen überreichlich geworden. Paulus zeigt hier einen gewaltigen Unterschied auf. Die eine Tat des Ungehorsams von Adam kam mit all ihren Konsequenzen auf jeden Einzelnen von uns, doch jeder Einzelne von uns fügte dem noch seine eigenen Taten des Ungehorsams hinzu. Bei Jesus ist es hingegen so, dass seine Tat des Gehorsams uns die Rechtfertigung brachte, wir dem jedoch nichts hinzuzufügen haben. Es war einzig und allein Jesus. Während also Adams Schuld durch unsere eigene Schuld noch verstärkt wurde, war die Gerechtigkeit Jesu einzigartig und wir können ihr nichts hinzufügen. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Punkt, Vers 16. Und die Gabe ist nicht wie das, was durch den einen kam, der sündigte. Denn einerseits kam das Urteil für eine Übertretung und führte zur Verdammnis. Andererseits kam die kostenlose Gabe für viele Übertretungen und führte zur Gerechtigkeit. Seht ihr den Unterschied hier? Die eine Tat des Ungehorsams von Adam brachte Verdammnis über die ganze Rasse. Doch das Opfer Jesu und seine Tat der Gerechtigkeit machte es möglich, dass wir von zahllosen Taten des Ungehorsams gerechtfertigt würden. Bei Adam war es also nur eine Tat des Ungehorsams, die die Katastrophe über uns alle brachte. Doch bei Jesu Tat der Gerechtigkeit machte es diese eine einzige Tat möglich, dass uns zahllose Taten des Ungehorsams vergeben würden. Seht ihr den Unterschied? Wenn ihr ihn jetzt nicht seht, dann denkt darüber nach. Betet darüber, geht nochmal die Studienhilfe durch, holt euch notfalls die Kassette und ich glaube, dass euch dieser Punkt klar werden wird. Ich habe Jahre gebraucht, um mich durch diese Verse durchzuarbeiten. Wenn ihr also nicht alles auf Anhieb versteht und wenn du zum ersten Mal zu diesem Sprung ansetzt und nicht gleich die Hürde nimmst, dann nimm noch einmal Anlauf und versuche es noch einmal. Wir kommen nun zu Vers 17 und dem dritten Unterschied. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Dieser Vers ist so bedeutungsschwer, dass ich gar nicht weiß, wie ich ihn aufschlüsseln soll. Durch die eine Tat des Ungehorsams von Adam herrschte der Tod über die ganze Rasse, und wir alle waren dem Tod unterworfen. Es heißt im Matthäusevangelium, als Jesus kam, kam er zu denen, die im Land und Schatten des Todes saßen. Das ist eine der tragischsten Aussagen der Bibel. Doch genau dort saß die gesamte Menschheit, im Land und im Schatten des Todes. Sie saß, sie bewegte sich nicht, sie hatte keinen Ausweg. Doch dann heißt es weiter in Matthäus, ihnen ist ein Licht aufgegangen. Das war ganz und gar ein souveräner Akt Gottes. Wir, die wir im Land und Schatten des Todes saßen, konnten absolut nichts tun, um Licht zu bekommen. Wir hatten kein Recht auf Licht. Es war die souveräne Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dieses Licht über uns aufgehen zu lassen. Der Tod herrschte also wie ein König, oder besser wie ein Tyrann über die Menschheit. Doch wir empfangen die, und das sind so herrliche Worte, wir empfangen die Überschwänglichkeit der Gnade. Dieses Wort Überschwänglichkeit oder Überfluss ist eines von Paulus' Lieblingsworten und auch eins der meinen. Überfluss heißt, man hat mehr als genug. Ich erkläre es gern so, es gibt drei Stufen, nicht genug, genug und im Überfluss. Nehmen wir an, du gehst in ein Lebensmittelgeschäft und kaufst für $100 ein. Du brauchst $100, hast nur 80 dabei, das ist nicht genug. Wenn du 100 brauchst und hast 100, dann hast du genug. Doch wenn du 100 brauchst und 120 dabei hast, dann hast du im Überfluss und mehr als genug. Wir empfangen also nicht nur Gnade, sondern Gnade im Überfluss. mehr Gnade, als wir je brauchen werden. Sie schließt alles mit ein und es bleibt noch eine Menge übrig. Wir empfangen jedoch nicht nur diese Überschwänglichkeit der Gnade, also Gnade im Überfluss, sondern wir empfangen die Gabe der Gerechtigkeit. Ich möchte das unterstreichen. Diese Art Gerechtigkeit ist eine Gabe, man bekommt sie nur durch Glauben. Man kann nicht dafür arbeiten, man kann sich niemals dafür aus eigener Kraft heraus qualifizieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu empfangen, Glaube. Nur so empfängst du sie. Wenn wir diesen Überfluss an Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden wir aus dem Reich Satans befreit und in das Reich Gottes versetzt. Doch Jesus ist ganz anders als der Teufel. Der Teufel ist ein Tyrann. Er beherrscht alles und jeden. Er teilt seine Herrschaft mit niemandem. Doch Jesus, der König, lädt uns ein, mit ihm zu herrschen. Ist das nicht gewaltig? Vergesst nicht, dass wir hier nicht über die zukünftige Welt sprechen, sondern darüber, hier in diesem Leben, in dieser Welt, jetzt mit ihm zu herrschen. Wir sind gerufen, mit Jesus auf dem Thron zu sitzen. Ich zeige euch kurz Epheser 2, 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Beachtet, dass jedes dieser Verben in der Vergangenheitsform steht und nicht in der Zukunftsform. Weil wir uns mit Jesus identifizieren, hat Gott uns mit ihm auferweckt. Er hat uns mit ihm von den Toten auferweckt. Und bleibt bitte nicht bei der Auferstehung stehen. Das ist wunderbar, aber es ist nicht das Ziel. Dein Ziel ist der Thron. In der New English Bible heißt es, Gott hat uns mit ihm intronisiert. Was ist das Schlüsselwort in alledem? Erinnert ihr euch? Identifikation. Zunächst identifizierte sich Jesus mit uns. Dann werden wir durch den Glauben mit ihm identifiziert, und zwar in allem, was auf seinen Tod folgte. Wir werden durch die Taufe mit ihm begraben, und wenn wir begraben worden sind, wir werden später in Römer 6 noch darauf zu sprechen kommen, werden wir mit ihm lebendig gemacht, werden wir auferweckt und intronisiert. Und Jesus sagt, komm und setz dich neben mich und teile den Thron mit mir. Das nenne ich Überschwänglichkeit der Gnade. In 1. Samuel steht, er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Ich weiß, wo ich war, als Gott mich auflas. Ich war im Staub, im Schmutz. Doch Gott hob mich auf, befreite mich, erlöste mich. Und er forderte mich auf, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Ist das etwa keine Gnade? Man kann das nichts anderes nennen als Gnade. Zurück zum Römerbrief und zu den letzten beiden Versen von Kapitel 5, Vers 20 und 21. Das Gesetz kam hinzu, damit die Übertretung sich vermehre. Das überrascht euch vielleicht, aber wir werden in Römer 7 darauf zurückkommen und uns mit diesem Thema beschäftigen. Das Gesetz kam hinzu, um uns unsere Sündhaftigkeit noch mehr bewusst zu machen. Wo aber die Sünde sich vermehrte, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Beachtet wieder das Wort überschwänglich. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich habe nie gezählt, wie oft Paulus hier das Wort Gnade gebraucht, aber es muss ziemlich oft sein. Wir haben gerade noch Zeit, Kolosser 1 aufzuschlagen und die Verse 13 und 14 zu lesen. Er, Gott Vater, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Dort waren wir. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das ist es, was die Erlösung bewirkt. Sie errettet uns aus der Macht der Finsternis, aus dem Reich Satans und versetzt uns in das Reich Gottes und setzt uns neben unseren Herrn Jesus Christus auf den Thron. Wir sollen hier in diesem Leben mit ihm regieren. Und das ist zweifellos eine Überschwänglichkeit der Gnade.